Heute Abend werde ich unterstützt durch PowerPoint und wenn ihr das lesen könnt. Nun, je älter man wird, desto schwächer die Augen meistens. Ich habe das einfach Teil 3 genannt. Wir waren in Markus Kapitel 10, haben zuerst die ersten 12 Verse ausgelegt. Letztes Mal haben wir verschiedene Gedanken zur Ehescheidung gehabt und haben auch darüber diskutiert. Es wird bestimmt nicht die letzte Bibelarbeit darüber sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das nächste Woche auch, ein letztes Mal gesagt, aber nun, für manche könnte das vielleicht ein bisschen verdrießlich sein, ein bisschen ja schwierig und oh, nicht schon wieder. Andererseits, damit man ein bisschen Perspektive dafür bekommt, für junge Leute und für Leute, die im Glauben jung sind, könnte das erste Mal sein in ihrem Leben, wo sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sie finden es vielleicht spannend. Also habt bitte ein bisschen Geduld, wenn das nicht mehr spannend ist für die Leute, also und Verständnis für die Leute, die das noch spannend finden. Und natürlich kommt dieses Thema an vielen Stellen in der Bibel vor, um nicht zu sagen an allen, im Alten und im Neuen. Und wir befassen uns jetzt mit den Stellen im Neuen Testament und ich decke diese nach und nach auf. In Matthäus 5, Vers 32 in der Bergpredigt hat der Herr gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, und jedes Mal gibt es eine Verschärfung. Deshalb, wenn wir den Eindruck haben, dass die Lehre Jesu hinsichtlich der Ehescheidung sehr, sehr schwer ist, könnte das dann ein Hinweis sein, dass das die richtige Auslegung ist. Weil ihr habt gehört, ihr sollt nicht ermorden. Und Jesus sagte, ja, aber es geht weiter. Wer Hassgedanken hat, wer hässliche Worte hat, der hat schon Mord begangen, zumindest mit seinen Gedanken und mit Ehebruch und mit diesem und jenem. Also sollte es nicht überraschend sein, wenn wir seine Lehre hinsichtlich der Ehescheidung wirklich sehr steil finden, steil zu erklemmen. In Matthäus 5 und auch in Kapitel 19 gibt es dann die berühmte Ausnahme, ausgenommen der Unzucht. Und das Wort ist Porneia. Ha, das müsste fast Vers 9 sein. Ich habe das nicht vervollständigt. Da heißt, da steht Porneia, Vers und dann nichts. Das ist Vers 9. In dem Markus-Evangelium, übrigens, das Markus-Evangelium wurde für die römische Welt geschrieben. Und Markus schreibt Menschen, die nicht jüdisch sind, im Großen und Ganzen. Und da gibt es keine Ausnahme, die genannt wird. Da ist eine Rede von der Frau. Und diese Anmerkung an die Frau findet man in dem Matthäusevangelium nicht. Das Matthäusevangelium ist an die Juden geschrieben und in der jüdischen Kultur kam es so gut wie nie vor, dass eine Frau sich hat scheiden lassen von ihrem Mann. Das ging nicht von der Frau aus, es ging von dem Mann aus. Und deshalb war das ja so gut wie nicht von Belang in ihrer Kultur. Aber doch hat Jesus es gesagt in Anwesenheit von Juden. Aber Markus hat dann Jesus zitiert und hat das mit der Frau erwähnt, weil das, wie gesagt, für Menschen aus anderen Kulturen in der römischen Welt schon ein Thema sein würden. Und das Gleiche gilt auch für Lukas. Er schrieb für ein ja, für eine Hörerschaft, die griechisch war. Und er erwähnt die Ausnahme nicht. Wie ich letztes Mal gesagt habe, das könnte uns helfen mit der Deutung. Denn wisst ihr, wir haben ein großes Vorrecht, dass wir alle Evangelien haben, dass wir die gesamte Schrift haben. Aber am Anfang war es nicht so. Manche haben nur ein Evangelium gehabt. Und wenn du, sagen wir, du hast das Markus-Evangelium bekommen oder das Lukas-Evangelium und du findest die Lehre hinsichtlich der Ehescheidung und da gibt's keine Ausnahme, was sollst du davon halten? Du würdest zu dem Ergebnis kommen, also dann gibt es keine Ausnahme. Und später mal bekommst du ein Matthäus-Evangelium. Du bist zwar nicht jüdisch, aber du liest es auch mit Interesse, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und siehe da, da gibt es doch diese Ausnahme. Und du fragst dich, ja, warum erfahre ich das erst jetzt? Und das ist eine gute Frage. Und wir werden uns auch wieder, wie ich gesagt habe, wie das letzte Mal mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ich nicht gesagt habe letztes Mal und dieses Mal doch sagen möchte, ist, die Geschichte in dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, und in dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, sind, wie ich meine, dieselbe Geschichte, das heißt dasselbe Ereignis. Denn, und ich decke das nicht nach und nach auf, wie ihr vor Augen habt, handelt es um dieselbe geografische Stelle, um die gleiche Geografie. Die Hörerschaft ist dieselbe bei Matthäus wie auch bei Markus. Die Frage, die gestellt wird, ist dieselbe, und die Antwort mit der Heiligen Schrift ist dieselbe. Die genau gleichen Stellen werden herangeführt aus den Büchern Mose mit derselben Reaktion, also derselben Erwiderung von den Pharisäern. Und Jesu Reaktion darauf war eine Mahnung und es ist dieselbe Mahnung in beiden Stellen. Und dann das, was danach folgt, ist auch dasselbe. Also, warum sage ich das und warum ist das wichtig? Manche würden vielleicht denken, ach, es handelt es um unterschiedliche Situationen und er hat es bei Matthäus gesagt, also da, wo es bei Matthäus geschehen ist, hat er es gesagt, aber in der Situation, die Markus beschreibt, hat er es nicht gesagt. Und das will ich verneinen. Ich möchte sagen, nein, es war dieselbe, die gleiche Situation, aber Matthäus schildert Menschen Worte, die Jesus gesprochen hat, die aber für den Zweck des Markus nicht wichtig waren. Für seinen Zweck, für seine Hörerschaft, für seine Leserschaft war es nicht wichtig. Das heißt, einerseits würde man den Eindruck bekommen, den Markus vermittelt, obwohl die Worte, die Matthäus herangeführt hat, auch gesprochen wurden. Die Worte in Matthäus setzen das nicht außer Kraft, was Markus gesagt hat. Versteht ihr, was ich da mache, was ich damit sagen will? Und wenn ihr einer anderen Meinung seid, ist das auch okay. Ich meine, das eine, worüber wir alle einig sein können in Bezug auf dieses Thema, ist, dass es schwierig ist. Okay, darüber streiten wir nicht. Aber ich will nur sagen, diese Worte in dem Matthäus-Evangelium heben nicht den Eindruck auf, den der Heilige Geist durch das Markus-Evangelium gemacht hat, hinterlassen hat. Nun, vor zweimal habe ich, und ich könnte es euch zeigen, ich hatte die Frage gestellt, wo ist das geschehen? Und habe euch eine Karte gezeigt Und der Herr Jesus Christus war hier oben in Kapernaum und er ging auf die andere Seite des Jordans und durchreiste das Land oder das Gebiet jenseits des Jordans, bevor er danach wieder über den Fluss gegangen ist. Also war er zuerst in dem 10-Städte-Gebiet Decapolis, und dann in Perea. Ich habe mich letztes Mal auch dafür entschuldigt, dass das englische Worte sind. Perea. Und das Wort kommt, soweit ich es weiß, im Neuen Testament nicht vor. Ich habe es gesucht, zumindest habe ich das mit der Schreibweise nicht gefunden. Aber dieses Gebiet wird jetzt so benannt. Und jetzt kehre ich zu dieser Seite zurück. Und Bruder Lothar hat letztes Mal, als wir uns ausgetauscht haben, etwas erwähnt und er liegt richtig. Er hat das hervorgehoben, ich hatte es gelesen, aber nur, dass ihr wisst, ich wusste das auch. Aber er hat erwähnt, dass in diesem Kontext, in diesem historischen Kontext, Johannes in diesem Gebiet jenseits des Jordans seine Probleme hatte mit einem gewissen Herodes. Dieser Herodes hatte eine Frau und Johannes sagte, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu haben. In Matthäus 14, Vers 4 kann man das nachlesen. Und weil er den Mund nicht gehalten hat, weil er auf die Sünde in dem Leben von der Regierung hingedeutet hat, hat er dann auch seinen Kopf büßen müssen. Er verlor seinen Kopf. Er wurde enthauptet, wie ihr wisst, auch in Matthäus 14. Ausführlich geschildert. Nun, die religiöse Führung der Juden, also ich hoffe, dass alle wissen, ich habe nichts gegen die Juden, es ist das auserwählte Volk Gottes, aber sie widersetzen sich noch und haben damals auch sich ihrem Messias widersetzt und das ging in erster Linie von ihrer religiösen Führung aus. Und sie hatten was gegen Jesus und hätten ihn gerne beseitigt und haben ihn dann auch später vorübergehend beseitigt. Und sie haben gedacht, wir stellen eine Falle. Und in Markus 10 heißt es, sie versuchten ihn mit einer Frage. Und sie fragten, ist Ehescheidung erlaubt aus jedem Anlass? Und nicht nur wollten sie, dass er sich auf die eine Seite gegen die andere Seite positioniert, dass zumindest würde es die Hälfte der Hörerschaft vielleicht anfeinden, aber sie haben vielleicht gehofft, dass er damit Probleme bekommen könnte mit der Regierung. Und in Matthäus hat er dann gesagt, Ehescheidung ist, okay, er sagte, okay, sollte mich vielleicht an meine Notizen wenden, aber er sagte, was hat Moses gesagt? Was hat Moses geschrieben? Was Moses sagt, ist uns allen von Belang. Mir, sagte der Herr Jesus Christus, und euch. Und sie stimmten damit ein. Sie waren bereit, die gleiche Basis zu akzeptieren für diesen Streit. Und letztes Mal, und ich muss etwas aufklären ist das richtige Wort. Ich muss etwas erklären, was ich letztes Mal gesagt habe, was nicht ganz richtig war. Ich habe gesagt, Pornäa würde ein großer Begriff sein für alle möglichen sexuellen Sünden. Bei näherer Betrachtung und beim Weiterlesen in diesem Thema habe ich festgestellt, wie es hier steht, hat das mit sexueller Sünde zu tun, die Beischlaf mit einbezieht. Also pornografische Literatur anschauen, obwohl das Sünde ist, und eine sexuelle Sünde würde nicht unter diesem Begriff zu finden sein. Selbstbefriedigung würde nicht unter diesem Begriff zu finden sein. Es gibt andere Begriffe dafür und ich werde die bald auch nennen. Ja, und was hat Jesus getan? Sie haben gefragt, ist es erlaubt, sich zu scheiden? Und er sagte, unter einem gewissen Umstand, ja. Ansonsten aber bedeutete seine Antwort nein. Und weil er nicht gesagt hat, Herr König, Sie dürfen nicht verheiratet sein mit der Frau, mit der Sie verheiratet sind, hat er seinen Kopf nicht büßen müssen. Seine Antwort hat ihn nicht positioniert gegen die Regierung. Es war noch nicht die Zeit, dass er stirbt. Und das, es war nicht, weil er irgendwie feige war. Johannes war der Mutige und er hat Tacheles geredet. Und Jesus? Nein. Aber in diesem Fall war es nicht Gottes Wille, dass er stirbt und seine Antwort hat das auch nicht auf die Spitze getrieben. Und für die Leute, die letztes Mal nicht da waren, Mose gestand die Ehescheidung. Also er hat nicht gesagt, man sollte sich scheiden lassen, aber er wusste, es geschieht. Und das ist etwas, was wir auch zur Kenntnis nehmen sollten. Bitte unterscheiden, wir wollen unterscheiden zwischen Regulierungen, also wenn eine schlechte Situation reguliert wird, also was ist ein besseres Wort dafür, wo man sagt, hier sind die Richtlinien, Regeln kann man, okay, super, einfaches Wort, sehr, danke. Und Jesus erklärte auch, Mose hat das euch zugestanden, aber das war nicht Gottes ursprüngliche Wille. Beruft euch auf Gottes Willen und nicht auf die Regeln, die aufgestellt wurden, um das, was schlecht gegangen ist, irgendwie zu regeln. Genau. Okay. Nun, bei Markus, wo liegt dann der Schwerpunkt bei ihm? Denn er setzt sich mit diesem Thema eigentlich ausführlicher, als es die anderen tun. Und das ist ungewöhnlich, denn Markus ist ein relativ kurzes Evangelium. Meistens ist er ziemlich wortkarg. Seine Beschreibungen sind kleiner, fallen kleiner aus als die von den anderen Evangelien. Aber in dieser Lektion hat er mehr zu sagen. Und Jesus, wie gesagt, durchreiste im Jahr 33, schätzen wir, Perea. 2 Jahre davor war Johannes der Täufer in Not geraten, wie wir das gerade gesehen haben. Und ich möchte das euch erklären, die Quelle ist Josephus, der Historiker, der Jude war und der für die Römer Geschichte geschrieben hat. Und er erklärt, und es wird ein bisschen verwirrend sein, weil sie alle Herodes, Herodes und Herodias heißen, aber im Jahr 29 besuchte Herodes Antipas Rom. Unterwegs nach Rom durchreiste er ein Gebiet, wo sein Halbbruder Herodes Philippus herrschte. Und er verliebte sich in die Frau von Herodes Philippus. Und diese Frau hieß Herodias. Also haben wir Herodes Antipas, Herodes Philippus und Herodias. Und die Frau ist Herodias. Und das war die Nichte von, mal schauen, ob ich das habe. Ja, das war die eigene Nichte von Herodes Antipas. Und ich weiß nicht, ich habe eine Erinnerung, aber vielleicht liege ich falsch, dass Herodes Antipas Halbjude war, also dass er jüdisches Blut in seinen Adern hatte. Das heißt, er hätte zumindest ein bisschen vertraut sein müssen mit den Gesetzen Mose, mit dem Gesetz des Mose. Herodias, die Frau, willigte ein, ihn zu heiraten, Herodes Antipas, unter der Bedingung, er lässt sich scheiden von seiner ersten Frau. Sie wollte nicht eine zweite Frau sein oder Liaison. Nein. Also ließ er sich von seiner ersten Frau scheiden und heiratete dann seine Nichte. Und das war im direkten Gegensatz zu dem Gesetz Mose in 3. Mose 18, aber das kommt auch in 3. Mose 20 vor. Merkt euch aber 3. Mose 18. Wir werden noch darauf Bezug nehmen, wie wir es letzte Woche getan haben. Nun, der Herr Jesus Christus, indem er Mose, also 1. Mose zitierte, machte klar, dass er glaubte, dass Gott die Menschen geschaffen hatte, männlich und weiblich. Und wie ich gesagt habe, aber falls du nicht da warst, heißt das nicht, dass der erste Mensch androgen, was sagt man? Androgen, also eine Mischung aus Mann und Frau war. Und dass Gott irgendwie das Weibliche aus ihm entfernt hätte. Es hieß, er schuf die Menschen in seinem Bilde, Mann und Frau schuf er sie, nicht Mann und Frau schuf er es oder Mann und Frau schuf er ihn. Nicht, dass ihr meint, dass diese beiden Aspekte voneinander getrennt wurden. Jesus zog 1. Mose 2, Vers 24 heran, wo steht, aus diesem Grund soll ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, nicht im Stich lassen, wohlgemerkt. Bitte denkt nicht, dass Gott will, dass ihr eure Eltern irgendwie in Stich lasst, aber dass man ein bisschen Distanz nimmt, Abstand nimmt von seinen Eltern. Die Nähe ist zu seiner Frau, nicht zu den Eltern. Wenn du heiratest, sollst du deiner Frau näher sein als deinen Eltern. Ist das klar? Okay. Und das wird zu großen Problemen führen, wenn ihr das nicht macht. Auch die Treue und die Achtung, ich meine, man achtet die Eltern, man ehrt sie, aber die Meinung deiner Frau sollte dir wichtiger sein als die Meinung deiner Eltern, wenn du verheiratet bist. Also deine intimsten und wichtigsten Gespräche sollten mit deiner Frau, also oder deinem Ehemann, geführt werden und nicht mehr mit den Eltern. Es ist nicht verkehrt, wenn du mit deinen Eltern sprichst, aber man verlässt seinen Vater und seine Mutter und man wird ein Fleisch mit der Frau. Die stärkste Verbindung ist die Ehe, nicht mehr die Beziehung Eltern-Kind. In der Ehe werden zwei zu einem Fleisch. Physikalisch, genetisch ist es dann auch in den Kindern ersichtlich. Eigenschaften von beiden Eltern sind in dem Nachwuchs wieder zu erkennen. Aus zwei werden ein. Und es gibt andere Aspekte dazu. Jesus sagt, dass es Gott ist, der die Menschen zusammenführt. Auch Menschen, die nicht Kinder Gottes sind, auch ungläubige Menschen. Die Ehe ist etwas, was von Gott ist. Und auch ungläubige Menschen sollen sich nicht scheiden lassen. Und kein Mensch soll das trennen oder auseinander scheiden, was Gott zusammengeführt hat. Das ist ein Prinzip, das immer wieder wiederholt wird. Ja, dieser Vers wird öfter zitiert als sonst ein Vers aus 1. Mose. Es kommt immer wieder vor. Jesus hat erklärt, dass die Ehescheidung verkehrt ist Und jetzt erklärt er in der privaten Sphäre seinen Jüngern, was die Konsequenzen daraus sind, wenn man das doch macht. Und die Konsequenz ist, das ist denn Ehebruch. Natürlich ist unsere brennende Frage, ist es immer Ehebruch? Denn wenn das immer ständiger Ehebruch wäre, müsste man auf die sexuelle Beziehung in der zweiten Ehe verzichten. Ja, also, und das ist ein Problem natürlich. Und obwohl ich die Grammatik nicht so gut, die griechische Grammatik nicht so gut verstehe, lasse ich mir sagen, dass in diesem Fall der ständige Zustand einen einmaligen Event, also darstellt. Dass die Tatsache, dass man wieder heiratet, die Sünde wäre, aber nicht der Dauerzustand. Also nicht, dass man dann von dann an keine Beziehung zu dem Herrn pflegen kann oder dass er auf die Beziehung auf, und dass er nicht das Beste aus der zweiten Ehe machen sollte. Und wenn man vielleicht in dieser Situation ist, könnte man erkennen, also wenn man meiner Meinung teilen würde und ich denke, sich an die Lehre der Schrift anlehnen würde, würde man vielleicht zu der Erkenntnis kommen, es war nicht richtig, dass ich wieder heiratet habe, aber jetzt ist es geschehen, es ist eine schwere Sünde, Gott, also Jesus nennt es Ehebruch gegen die andere Person und so weiter, also ist es schwer, aber ich muss nicht dann den Rest meines Lebens darunter leiden, dass ich in ständiger Sünde lebe. Und wie gesagt, für die römischen Leser zitiert Markus Jesu Worte an die Frau in Vers 12. Markus 10, Vers 12. Ich möchte hoffentlich diese letzten Seiten noch durchmachen. Hört es sich vielleicht ein bisschen akademisch an. Wo liegt der besondere Schwerpunkt von Matthäus in seinem Evangelium? Übrigens, letztes Mal hatte ich gesagt, nächstes Mal schauen wir uns 1. Korinther 7 an. Noch bin ich nicht so weit. Ich komme auch zu weiteren Erkenntnissen über diese Stelle. Also, aber wie gesagt, Jesus verschärfte immer die Lehre der Pharisäer oder sogar von Mose. Und auch in Bezug auf die Ehescheidung glaube ich, dass er das auch gemacht hat. Die Reaktion der Jünger würde darauf hindeuten. Die Pharisäer erlaubten die Ehescheidung wegen Mose Zugeständnis. Jesus verbot die Ehescheidung, abgesehen von der einen Ausnahme, welche auch immer sie war. Die Jünger verstanden das auch und sagten, wenn das der Fall ist, wäre es besser, man heiratet überhaupt nicht. Ledig zu bleiben wäre besser, als dass man nie wieder aus der Ehe entkommen könnte, außer durch den Tod. Das war, wie sie ihn verstanden hatten. Aber Jesus lehrte die eine Ausnahme. Und wie ihr seht, oben ist das Wort Porneia. Okay, die Grundbedeutung dieses Begriffs hat mit Verkaufen zu tun. Das würde auf Prostitution hindeuten. Sex gegen Geld. Das ist die Grundbedeutung. Das heißt aber nicht, dass es sich nur auf Prostitution bezieht. Übrigens, manche setzen sich sehr mit Prostitution auseinander, kritisieren die Huren und so weiter. Aber was ist schlimmer, wenn man sündigt gegen Geld oder wenn man sündigt gegen, ja, kostenlos? Also ist es ein großer Unterschied? Könnte man vielleicht sagen, ja, aber also dann, dies bedeutet unerlaubten Beischlaf. Wie ich gesagt habe, es gibt andere Begriffe. Zum Beispiel, Habt ihr nicht den Begriff Unreinheit gehört? Unreinheit kommt in der Bibel vor. Habt ihr euch Gedanken gemacht darüber, was könnte das bedeuten in unserem christlichen Zusammenhang? Und Ausschweifung. Und es gibt andere Begriffe auch. Das sind die zwei, die mir dann schnell auf Anhieb eingefallen sind. Also manche sagen, aber so und so kommt in der Bibel nicht vor mit dem Begriff. Aber mit Unreinheit oder Ausschweifung könnte das dann doch vorkommen. Römer 1, Vers 29 gebraucht diesen Begriff für gleichgeschlechtlichen Verkehr. Römer 1, 29. Und 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1, gebraucht den Begriff Porneia für Verkehr zwischen nahen Verwandten. Sagen wir es nur so. Warum ist das wichtig? Weil wenn wir sagen, in Matthäus ist das Wort ausgenommen der Porneia, also der Unzucht, und zwei der Begriffe haben damit zu tun, dann könnte das ein Hinweis sein, was es bedeuten würde. Ehescheidung ist erlaubt in solchen Fällen. Das habe ich hier gesagt. Das kann für unsere Überlegung bei diesem Evangelium von Belang sein. Welche Bedeutung könnte der Begriff in dem Matthäus-Evangelium haben? Es könnte bedeuten, zum Beispiel, gleichgeschlechtliche Ehen gelten nicht vor Gott. Ehen zwischen nahen Verwandten gelten vor Gott nicht und sollten, also wenn man diese scheidet, ist das keine Sünde. Wenn man aber sagt, ja, aber das bedeutet Ehebruch, das heißt, wenn der Ehemann oder die Ehefrau fremd geht, dann ist das der Grund, warum man sich scheiden lassen kann. Das ist eine Ansicht, die sehr populär ist, also sehr beliebt und sehr weit verbreitet und vertreten von Bibelgläubigen. Aber das steht nicht im Einklang mit dem Schwerpunkt von Markus und Lukas. Wenn man nur Markus und Lukas liest, würde man nicht auf die Idee kommen, aber wenn der Ehemann Seitensprung hat, dürfte man sich von ihm scheiden lassen, selbst wenn das mehrmals vorkommen würde. Das steht auch im Gegensatz zu der Lehre in Matthäus 19,6. Soll der Mensch nicht scheiden? Also selbst in dem Matthäus-Evangelium heißt es, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das würde heißen, was Gott nicht zusammengeführt hat, dürfte der Mensch scheiden. Hat Gott diese beiden Situationen zusammengeführt, nahe Verwandten und gleichgeschlechtliche, dann, aber was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also deshalb würde ich sagen, Ehebruch scheint im Gegensatz zu der Aussage zu stehen. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, Jesus ist einer Meinung mit dieser Partei oder dieser Partei, dann wäre das nicht eine Verschärfung des Gesetzes, die über die Erwartung der Menschen hinausgeht. Jesus hat immer überraschend gewirkt. Oh, meine Worte. Oh, meine Blicke. Und so weiter. Meine Gedanken. Und hier, was? Sie waren überrascht von seiner Ansicht. Und wenn er gemeint hat, wenn Ehebruch, okay, aber gut, man könnte sagen, ja, aber der Ehebrecher wurde gesteinigt. Aber nicht immer, muss man schon sagen. Also das passierte nicht immer. Und diese Ansicht, dass es vielleicht wegen Ehebruch erlaubt wäre, würde dann auch mit Paulus in 1. Korinther 7 im Gegensatz stehen, wo es heißt, sie soll so bleiben, aber wenn ihr Mann stirbt, ist sie frei zu heiraten. Das ist dasselbe wie in Römer 7, Vers 1. Also Römer 7, 1 und 2, oder 2 und 3, und 1. Korinther, Kapitel 7. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, der Begriff für Ehebruch ist ein ganz anderes Wort, Moichaia. Das ist der Begriff, den man erwarten würde, wenn der Autor Ehebruch gemeint hätte. Ehebruch in manchen Zusammenhängen gehört zu Pornea. Warum? Weil Pornea, wie ich gesagt habe, sexuelle Sünde ist, die unerlaubten Beischlaf mit einbezieht. Okay, und letztes Mal habe ich erklärt, und für die, die nicht da waren oder es nicht gehört haben, in der Verlobungszeit, man konnte die Verlobung nicht beenden ohne eine Scheidung, eine offizielle Ehescheidung war das. Man musste seine Frau entlassen. Die Ehe war noch nicht konsumiert, das ist nicht der richtige Begriff, was sagt man, vollzogen, dankeschön, auf der körperlichen Ebene, aber es gab so ein Verlobungsjahr. In dieser Zeit wurde unter Beweis gestellt, dass die Frau rein war und der Mann hat sich auch auf die Ehe vorbereitet. Josef dachte, seine Frau, seine Verlobte, Maria, war ihm untreu und nach der Lehre des Alten Testaments würde sie des Todes sein. Aber der Engel sagte, nee, mach das nicht, denn es gibt eine bessere Erklärung. Nun, was ich nicht erwähnt habe letztes Mal und mittlerweile gelesen habe, ist, ich wusste natürlich von den Ehescheidungen in dem Buch Esra und Nehemia und Maleachi. Der Herr hat den Israeliten gesagt, dass sie sich nicht verheiraten lassen sollen mit Heiden, weil die Heiden ihr Herz verführen würden, in den Gottesdienst führen würden. Aber dann kam es doch vor. Meine Auslegung von Maleachi ist, die jüdischen Männer, teilweise waren sie aus Babylonien, in die alte Heimat zurückgezogen. Ihre Frauen waren ihnen nicht mehr so attraktiv und sie sahen dann die heidnischen Frauen und sie ließen sich von ihren jüdischen Frauen scheiden und heirateten heidnische Ehefrauen. Und sie übten Untreue ihren Ehefrauen gegenüber. Dies war so schlimm und so häufig, und der Einfluss der Frauen war nicht nur auf dem religiösen Gebiet, sondern auch auf dem sprachlichen. Manche der Kinder konnten nicht einmal Hebräisch. Sie konnten nur die Sprache ihrer Mutter. Und wo würde das dann hinführen? Dass das Volk Gottes wieder ein Mischvolk wäre und dem wahren Gott untreu. Und in diesem Fall hat Esra, es wurde veranlasst, dass die heidnischen Frauen entlassen wurden. Und das haben sie auch gemacht. Und deshalb sagen manche, dass dies eine Erklärung ist, ausgenommen der Pornea. Es gibt Probleme mit der Ansicht, aber ich werde dafür nicht die Zeit nehmen. Und das andere ist, unerlaubte Ehen dürfen beendet werden. Nun, 1. Korinther 7 sagt, das ist nicht der Fall, wenn ein Christ und ein Nichtchrist verheiratet sind. Manche würden sagen, oh, ich wünschte so sehr, ich hätte einen gläubigen Ehemann. Ja, aber du bist verheiratet mit einem nichtgläubigen Ehemann. Dafür ist es schon zu spät. Du bleibst bei ihm. Du lässt ihn nicht scheiden, du lässt dich nicht von ihm scheiden. Gott hat das, was im Alten Testament ist und praktiziert wurde. Und übrigens sage ich nicht, dass es in der Situation falsch war. Das will ich klar sagen. Es gibt ein Werk, das heißt Bible Project. Vieles, was sie machen, ist gut, aber einiges ist nicht gut. Die Ansicht des Leiters dieser Organisation hinsichtlich, zum Beispiel hinsichtlich des stellvertretenden Todes Jesu, ist nicht korrekt. Er macht das lächerlich und das veranlasst, dass ich sein Heil in Frage stelle. Aber sie erklären die Themen von Büchern ganz gut in wenigen Minuten. Aber wenn es um Esra geht, denke ich, dass sie nicht gute Arbeit geleistet haben. Okay, aber die unerlaubten Ehen laut 3. Mose 18. Nun, ich glaube, ich schau mal. Ja, das ist die letzte Seite. Ich wollte nur versichern, wir sind fast fertig. In Apostelgeschichte 15 war die Frage hinsichtlich der Beschneidung. Manche Juden in Antiochien und in Jerusalem haben gesagt, man müsse sich beschneiden lassen, die männlichen, sonst würde man nicht in den Himmel kommen. Man muss sich an den jüdischen Regeln halten. Natürlich, die Heiden, also die Leute, die Christen geworden waren, aus dem Heidentum haben gesagt, was? Wir müssen jüdisch werden, damit wir in den Himmel kommen? Also schickte die Gemeinde in Antiochien Paulus und ein paar andere Brüder nach Jerusalem hin und sie diskutierten darüber. Und das findet man in Apostelgeschichte 15. Und Jakobus, es gab verschiedene Jakobusse, aber Jakobus, der ein Leiter in der Jerusalemer Gemeinde war, stand auf und sagte, Brüder, hört. Und er schlug vor, es gibt vier Dinge, die sehr wichtig sind. Lasst uns den Christen aus dem Nichtjudentum, lasst uns ihnen sagen, sie sollten sich an diese vier Dinge halten. Und das sind Götzenopfer, also esst bitte nicht Götzenopfer. Enthaltet euch der Porneia, ich gebrauche dieses Wort, weil es dasselbe ist, der Unzucht. Und esst nichts Ersticktes und esst oder trinkt, aber esst kein Blut. Und wenn ihr das betrachtet, werdet ihr sehen, diese vier Themen kommen in 3. Mose vor. Und das ist wahrscheinlich falsch hier oben. 3. Mose 18, das sollte 7 sein. Ah, nee, Entschuldigung. Nee, es ist schon richtig. Sorry. Die Reihenfolge, die Jakobus vorschlug, war aus seinem Gedächtnis, war einfach aus dem Stegreif. Okay, Opfer an Götzen, Porneia, ersticktes Blut. Und die Brüder in diesem Konzil überlegten sich und sagten, ja, scheint uns gut, es scheint dem Heiligen Geist auch gut. Aber was haben sie getan? Sie haben diese vier Dinge in die biblische Reihenfolge gebracht. Seht ihr? Na, jetzt haben wir 3. Mose 17, Verse 8 und 9, Verse 10 bis 12, Kapitel 13 und 14 und zum guter Letzt, Kapitel 18, Porneia. Und das, was ich letztes Mal angedeutet habe, was wir nicht vorgelesen haben, aber sagen wir, ein Mann darf seine Tante nicht heiraten und so weiter. Alle diese Dinge. Das ist das, was gemeint wird, kann, also gemeint sein kann, wenn man den Begriff Porneia gebraucht. Hier haben sie Porneia gebraucht. Ist das ein Zufall, dass diese Dinge alle in 3. Mose vorkommen? Bibelausleger wollen sagen, nein, es ist kein Zufall und dieser Begriff Porneia bezieht sich jetzt auf unerlaubte Beziehungen, Ehen zwischen nahen Verwandten zum Beispiel. Okay, und das hat alles mit dem Thema, warum gibt es diese Ausnahme, Porneia, in dem Matthäus-Evangelium? Warum nicht an den anderen zwei? Es kann sein, dass Gott, der Heilige Geist, uns sagen wollte, eigentlich ist die Ehescheidung nicht erlaubt, generell nicht erlaubt. Die einzige Ausnahme wäre, wenn eine Ehe geschehen ist, die aus Gottes Sicht keine Ehe sein dürfte. Nun, natürlich, lassen sich Menschen scheiden. Aber Jesus hat erklärt, ja, wegen Herzenshärte, wegen Verstocktheit kommt es vor, es wird vorkommen. Aber ich will nicht, dass ihr den Eindruck habt, es ist das, was Gott will. Und ich würde sagen, es gibt gute Argumente dafür, dass es überhaupt nicht vorkommen dürfte, ausgesehen von diesen Ehen, die ich erwähnt habe.